Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker und dem Programm. Es steht fest, wer künftig Deutschlands Autobauer politisch vertritt. Hildegard Müller, frühere Merkel-Vertraute, erfahrene Lobbyistin, zu ihr gleich mehr. Zum Start der Sendung aber, es gibt einen Eröffnungstermin für den Berliner Flughafen. Weil es aber alles andere als der erste Eröffnungstermin ist, fragt man sich nicht nur wann, sondern wirklich. Claudia van Laak in Berlin, in diesen Minuten beteuert ja der BER-Chef, dass es nun wirklich, wirklich, ja, welches Datum ist?
Es ist der 31. Oktober 2020. Die Pressekonferenz, die geht in diesen Minuten los. Und das ist dann der 7. Eröffnungstermin, Frau Becker, der in den letzten Jahren genannt wurde. Der erste, der war 2011. Und dann wurden quasi alle 2 Jahre immer neue Termine genannt. Und diejenigen, die diese Termine verkündeten, die wechselten auch. Wir haben jetzt den 4. in der Runde. Engelbert Lüdke-Daldrup, so heißt der aktuelle Flughafenchef, er hat diesen neuen Termin genannt. Blickt man nun zurück auf die nicht eingehaltenen Versprechen, müsste man sagen, das Vertrauen ist verspielt. Warum sollte dieser 31. Oktober nun funktionieren nächsten Jahres? Hat man sich ein bisschen mit der Baustelle beschäftigt, so wie ich? Sieht das anders aus? Also im Moment sieht es ganz gut aus, aber der Zeitplan ist ambitioniert.
Was könnte denn jetzt noch schiefgehen?
Also es gibt 3 große Probleme nach wie vor. Das eine sind die Kabeltrassen. Die sind in einer bestimmten Bauphase komplett überbelegt worden. Ohne Sinn und Verstand wurde da gebaut. Das muss saniert werden. Das ist noch nicht im Plan. Dann, zweites Problem sind die Dübel. Die brauchen noch eine Zulassung und dann funktioniert noch nicht der Übergang vom unterirdischen Flughafenbahnhof zum oberirdischen Terminal. Dieses technische Zusammenspiel, das funktioniert noch nicht. Das sind die 3 Probleme, die wir noch haben.
Es gab, wenn wir jetzt zurückgucken, den Spatenstich im Jahr 2006. Die Eröffnung jetzt 2020. 14 Jahre liegen dazwischen. Diese 14 Jahre haben die Branche total verändert. Billigflieger sind dazugekommen, die Passagierzahlen sind rasant gestiegen. Was heißt das für den BER?
Ja, das heißt im Moment für Berlin, das ist der 3. Flughafenstandort mit derzeit 35 Millionen Passagieren nach Frankfurt und München. Und der BER, als der geplant wurde, da wurde er für 25 Millionen Passagiere geplant. Das heißt, quasi würde der BER so eröffnet wie geplant, wäre er viel zu klein. Allerdings gibt es da Veränderungen, natürlich. Der Flughafen Schönefeld, der alte Flughafen, der soll bis auf Weiteres offen bleiben. Tegel wird geschlossen, wie geplant. Und gleichzeitig wird jetzt schon ein 2. Terminal gebaut. Und damit sollen dann diese 35 Millionen Passagiere problemlos abgefertigt werden können.
Ist denn noch was zu erwarten an Überraschungen, was die Kosten angeht?
Ja, die sind natürlich immens gestiegen, die Kosten. Wir waren ursprünglich mal bei 2 Milliarden. Jetzt sind wir bei mehr als 6 Milliarden, so 6,3, 6,4. Da ist allerdings die Erweiterung schon mit drin und auch die Finanzierungskosten. Das lässt sich nicht so genau vergleichen, aber wir haben eine Verdreifachung und das ist natürlich gigantisch. Danke. Was da am Ende hinten rauskommt, das müssen wir noch sehen. Ja.
Danke, Claudia van Laak war das zu den neuen Optionen für den BER. Wann kommt er, wie teuer wird er? Und Themenwechsel. Das Klimaschutzpaket der Bundesregierung besteht aus 4 Paketteilen. 3 davon sind nicht zustimmungspflichtig in der Länderkammer. Auch beim umstrittenen, vielfach als zu niedrig empfundenen Preis für den CO2-Ausstoß von Sprit und von Heizöl, da reden die Länder nicht mit. Mitzureden hat aber der Bundesrat beim Steuerteil des Klimaschutzpakets. Dort also, wo die niedrigere Mehrwertsteuer für Bahntickets untergebracht ist oder die Pendlerpauschale oder die Steuervorteile bei der Häusersanierung. Da geht es nicht ohne die Zustimmung der Länder. Und die ziehen nun, wie sich heute erwiesen hat, nicht mit. Nicht wegen dieses Steuerteils, sondern vor allem wegen der Neuregeln, bei denen sie von der Mitsprache ausgeschlossen worden sind. Nun zeigt sich, so clever war die Idee mit den 4 Teilen des Klimaschutzpaketes vielleicht doch nicht. Theo Gers berichtet.
Billigere Bahntickets, die erhöhte Pauschale für Fernpendler und die verbesserte steuerliche Absetzbarkeit von energiesparenden Gebäudesanierungen liegen damit erstmal auf Eis. All das würde den Ländern Einnahmeverluste von über 500 Millionen Euro bescheren. Und da, so Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, liege das Problem.
Niemand will günstige Bahnpreise verhindern an der Stelle. Aber es kann eben auch nicht sein, dass wir Einnahmeausfälle nur bei Ländern und Kommunen haben. Zusätzliche Einnahmen durch CO2-Bepreisung, insbesondere beim Bund, landen.
Die Länder fordern vom Bund einen Ausgleich. Deshalb muss nun im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat eine Lösung ausgehandelt werden. Eigentlich sollen alle drei Vergünstigungen zum 1. Januar in Kraft treten. Ein Kompromiss müsste daher schnell gefunden werden. Aber ob es schnell geht, ist offen, weil nach der heutigen Bundesratssitzung drei andere Gesetze beschlossene Sache sind. Zunächst werden Flugtickets ab 1. Januar teurer. Zweitens passierte das Klimaschutzgesetz den Bundesrat. Es enthält die festen Vorgaben, wie viel CO2 die einzelnen Sektoren, etwa der Verkehr, die Industrie oder der Gebäudesektor, bis wann einsparen müssen. Und drittens gab es auch eine Mehrheit für das Gesetz zur Einführung eines CO2-Preises von anfangs 10 Euro. Dabei hatte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann eindringlich darum geworben, wenigstens dieses Gesetz auch in das Vermittlungsverfahren mit aufzunehmen. Kretschmann sind die 10 Euro je Tonne CO2, die den Liter Benzin um 3 Cent verteuern, viel zu niedrig, weil das keine Verhaltensänderung bei Autofahrern auslösen werde. Gleichzeitig werde aber die Pendlerpauschale erhöht.
Bitte erklären Sie mir mal, warum ich einer Pendlerpauschalenerhöhung zustimmen soll bei einem Preis von 10 Euro.
Die Antwort hatte Armin Laschet, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen.
In einer Zeit, wo wir überhitzte Städte haben, muss man doch eigentlich den, der im ländlichen Raum lebt, eine Strecke auf sich nimmt, um in die Stadt zu fahren, diese Leistung anerkennen.
Erkennbar wurde, vor allem Unionsvertreter wollen sich von Argumenten wie diesem nicht überzeugen lassen.
Schweiz 80 Euro pro Tonne, Schweden 115 Euro. Der Verband der Maschinenbauindustrie Deutschlands fordert 110 Euro. Und doch hat doch niemand gehört, dass die Volkswirtschaften Schweiz oder Schweden deswegen irgendwie in die Knie gegangen sind.
Doch es blieb dabei, über den aus Kretschmanns Sicht zu niedrigen CO2-Preis wird im kommenden Vermittlungsverfahren nicht gesprochen. Damit wird die Suche nach einem Kompromiss schwerer. Denn könnte auch noch einmal über den CO2-Preis gesprochen werden und würden so etwaige Mehreinnahmen auch in die Kassen der Länder gelenkt, fiele manchem Land sein Ja zu den heute blockierten Klimaschutzprojekten vielleicht leichter.
Der Bericht von Theo Gers. Der Bundesrat also schickt einen Teil des Klimaschutzpaketes in die Vermittlung, was es wohl schwieriger machen wird, das Klimaschutzpaket wie geplant in Kraft treten zu lassen. Und das ist nicht die einzige Stolperfalle für die deutschen Klimaschutzpläne. Der Schlüssel dafür, dass der Klimaschutz vorankommt, ist ja nicht zuletzt das Gelingen der Energiewende. Der Umstieg also auf erneuerbare Energien, wozu die Windkraft gehört, die im Moment einen geradezu dramatischen Niedergang erlebt. Heute hat die Branche Alarm geschlagen, sekundiert von den Ministerpräsidenten der Windländer im Norden. Klaus Reimer dazu.
Ein Neustart der Energiewende, nichts weniger, forderte Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, und wählte an der Seite seiner Amtskollegen aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern drastische Worte.
Wenn nichts passiert, dann wird die deutsche Windenergie denselben Weg gehen wie die deutsche Solarindustrie. Das im Jahr des Klimaschutzes sagen zu müssen, das ist wirklich verrückt.
Die norddeutschen Länderchefs konstatieren mit Blick auf den Ausbau der Windenergie für das laufende Jahr einen Einbruch um 82% im Vergleich zu den Vorjahren. Die Lage ist ernst, sagte auch Manuela Schwesig. Doch es sind nicht nur SPD-regierte Länder, die Alarm schlagen. Daniel Günther, CDU-Regierungschef in Schleswig-Holstein, warnte ebenfalls eindringlich.
In den Zeiten, wo wir aussteigen wollen aus fossilen Energien, tun wir im Moment in Deutschland alles dafür, Erneuerbare an der Stelle auch noch auszubremsen. Und dem muss jetzt ein Riegel vorgeschoben werden.
In einem Brief an die Bundeskanzlerin kritisieren die Ministerpräsidenten langwierige Genehmigungsverfahren beim Ersatz von alten durch neue Windräder. Sie fordern verbindliche Ziele für Anlagen an Land und eine deutliche Anhebung des Ausbaudeckels für die Offshore-Energiegewinnung. Keine willkürlichen bundeseinheitlichen Mindestabstände, so lautet eine dritte Forderung, sowie eine Beschleunigung des Netzausbaus. Wir brauchen einen Plan, so Stefan Weil in Richtung Bundeswirtschaftsminister. Doch Peter Altmaier zeigte sich heute gelassen.
Es wird am Ende nur funktionieren, wenn wir auch die Widerstände, die es gibt, ernst nehmen. Ich bin überzeugt, dass wir im nächsten Jahr erleben werden, dass die Zahl der Genehmigungen wieder zunimmt.
Unterstützung für die Windenergiebranche kam heute von Seiten der Industrie. Michael Joost, Chefstratege bei VW, verwies auf die entstehende Elektroflotte von Volkswagen. Ein Akzeptanzproblem könne er nicht wahrnehmen. Die Nachfrage sei enorm, das Werk Zwickau bereits überbucht. Man gehe in den nächsten Standort nach Emden und auch in Hannover werde man Elektrofahrzeuge bauen. Ohne erneuerbare Energie mache das überhaupt keinen Sinn.
Wir haben erstmals in unserer Geschichte, bevor wir ein Fahrzeug an den Start gebracht haben, nämlich beispielsweise den ID.3, 35.000 Fahrzeugverkäufe bereits vor Launch gehabt. 80% davon neue, junge Kunden. Hier stellen wir fest, dass eine Wende in den Köpfen unserer Menschen, unserer Gesellschaft stattfindet. Und die müssen wir dann auch bitte befriedigen. Ansonsten haben wir einen Kurzschluss im System.
VW-Manager Michael Joost war das geradezu beflügelt von den Elektroplänen seines Konzerns. Der Beitrag von Klaus Remme ging so zu Ende. Ansonsten sind es nicht gerade diese beflügelnden Aussichten, die die Autobranche im Moment kennzeichnen. Nach zuletzt Audi mit den erheblichen Stellenstreichungsplänen hat sich heute Daimler mit neuen Details zu seinem Sparprogramm gemeldet. Sabina Fritz fasst zusammen.
Daimler will damit mindestens 10.000 Stellen streichen, das teilte der Personalvorstand mit. Die Stellen sollen auf freiwilliger Basis abgebaut werden. Dazu bietet der Konzern folgende Anreize. Altersteilzeit wird finanziell gefördert. Wer seine Wochenarbeitszeit reduziert, soll ebenfalls belohnt werden. Befristete Arbeitsverträge werden nur in Ausnahmefällen verlängert, freie Stellen so gut wie nicht mehr wiederbesetzt. Die Personalkosten sollen damit um rund 1,4 Milliarden Euro sinken. Diesen Sparplan hatte der Vorstandsvorsitzende Ola Källenius bereits im November angekündigt. Daimler beschäftigt weltweit rund 300.000 Menschen. Den meisten Daimler-Mitarbeitern kann in den nächsten 10 Jahren nicht gekündigt werden. Deshalb versucht der Autokonzern auf anderen Wegen, Personalkosten einzusparen. Der Betriebsrat warnt bereits vor Arbeitszeitverdichtung. Ein Abbau von Kapazitäten dürfe nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden, heißt es in einer Mitteilung. Damit geht der Personalabbau in der Autoindustrie weiter. Audi hat in dieser Woche einen Stellenabbau in ähnlicher Größenordnung angekündigt.
Sabrina Fritz war das. Umstieg in die Elektromobilität, der Imageverlust übers Tricksen mit den Abgaswerten, die große Konkurrenz aus der digitalen Welt. Das sind die Themen, mit denen sich die neue Chefin an der Spitze des Autolobbyverbands VDA beschäftigen muss. Seit heute ist es bestätigt. Hildegard Müller wird es, die aus der Politik kommt, dann für den Strom unterwegs war und eben jetzt aufs Auto umsteigt. Felix Linke stellt sie vor.
Wenn es stimmt, dass dem Elektroauto die Zukunft gehört, dann hat der Verband der Automobilindustrie VDA mit der Wahl von Hildegard Müller einiges richtig gemacht. Als Vorsitzende des Bundesverbands der Energiewirtschaft BDEW hat sie sich bereits jahrelang ausgiebig mit der Elektromobilität in den Städten beschäftigt, insbesondere mit dem Ausbau einer Infrastruktur für Ladesäulen und den dafür nötigen Netzen im Allgemeinen. Sie kennt sich nicht nur mit Zukunftstechnologien aus, sondern auch mit politischer Lobbyarbeit, was bei dem scheidenden VDA-Präsidenten Bernhard Matthes nicht so sehr der Fall war. Matthes war in erster Linie ein Automanager. In Zeiten von Dieselskandal und schwindender Akzeptanz des Verbrennungsmotors ist viel politisches Fingerspitzengefühl notwendig, wenn man ein positives Bild von der Automobilindustrie vermitteln will. Das gilt zum Teil auch für Energieerzeuger, die sich als Betreiber von Kohle- und Atomkraftwerken immer noch in einem schwierigen Umfeld bewegen. Müller verantwortete bei der RWE-Tochter Innogy im Vorstand das Milliardengeschäft mit Strom- und Gasnetzen. Als Chefin des Energiewirtschaftsverbands stellte sie die Erneuerbaren und die Energiewende in den Mittelpunkt ihrer Aussagen. So sagte sie auf dem BDEW-Kongress 2012 zum Netzausbau:
Wir brauchen dringend mehr Übertragungs- und Verteilnetze, zum Beispiel für die Integration der erneuerbaren Energien. Hier setzt die Regulierung falsche Anreize, hier gibt es Probleme mit Akzeptanz, die Planungs- und Genehmigungsverfahren sind zu lang. Und es ist auch ein erster Prüfstein, ob die bessere Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, die versprochen ist, wirklich auch realisiert wird oder ob es nur Lippenbekenntnisse sind.
Bevor sie mit 41 Jahren 2008 an die Spitze des Energie- und Wasserwirtschaftsverbands wechselte, hatte sie in der Politik bereits Karriere gemacht. So war die 1967 im münsterländischen Rheine geborene Müller Bundesvorsitzende der Jungen Union, bis heute als einzige Frau. Bundeskanzlerin Angela Merkel holte die gelernte Bankkauffrau und Betriebswirtin 2005 als Staatsministerin ins Kanzleramt. Dort gehörte sie zum engsten Machtzirkel und galt als Vertraute der Kanzlerin. Nach der Geburt ihrer Tochter war sie für ein Jahr aus der Politik ausgestiegen. Ihr Wechsel in die Energiebranche kam für viele überraschend. Dass sie nun nicht mehr Cheflobbyistin der Energiebranche, sondern der Automobilindustrie sein wird, passt dagegen gut ins Bild. Ihr nächstes Aufgabengebiet wird nicht mehr die Energiewende, sondern die Mobilitätswende sein.
Die neue Chefin des VDA, vorgestellt von Felix Linke, die Autobranche also im Wandel, auch in der Arbeitsmarktstatistik. Für diesen Monat taucht das Thema auf. Noch nicht in Zahlen messbar in dieser Statistik, mehr als Vorahnung, vor allem aus dem automobilen Süden. Ohne alle düsteren Vorahnungen steht aber der Arbeitsmarkt im Moment so gut da wie nie seit der Wiedervereinigung. Stanislaus Kosakowski berichtet.
Im November ist die Arbeitslosigkeit wieder leicht gesunken. Und das auch, wenn man saisonale Einflüsse herausrechnet. So betrachtet der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, die Lage am Arbeitsmarkt unaufgeregt.
Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind im November gesunken. Und das Beschäftigungswachstum setzt sich fort. Allerdings hat die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Mitarbeitern weiter nachgelassen.
Bei genauer Draufsicht zeigt sich, wo es Rückgänge gibt. Nach Scheeles Schilderung vor allem im süddeutschen Raum. Da, wo viele Industriebetriebe sitzen, vor allem Autobauer und Zulieferfirmen.
In Bayern liegt die Arbeitslosigkeit inzwischen in 62 von 96 Kreisen über dem Vorjahreswert. In Baden-Württemberg sind es sogar 38 von 44 Kreisen. Allerdings ist die Arbeitslosenquote in diesen Gebieten teilweise so niedrig, dass dort trotz des Anstieges immer noch praktisch Vollbeschäftigung herrscht.
Auch die Zahl der Kurzarbeiter ist einen tieferen Blick in die Arbeitsmarktstatistik wert. Bei den Unterbeschäftigten werden sie nämlich nicht hinzugerechnet. Zu den Unterbeschäftigten zählt die Bundesagentur neben den Arbeitslosgemeldeten noch jene Frauen und Männer, die sich im Krankenstand oder in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen befinden. Wie es mit der Kurzarbeit aussieht, erklärt Scheele erst auf Nachfrage.
Wir sind bei 58.000 Kurzarbeitern und ungefähr 60.000 Anträgen. Bei den Anträgen muss man immer sagen, man weiß nicht, ob daraus Kurzarbeit wird. Man muss nur einen Antrag stellen, damit man überhaupt Kurzarbeit irgendwann auch durchführen kann. Ohne Antrag keine Kurzarbeit.
Scheele beteuert, diese Zahlen seien gemessen an Zeiten der Finanzkrisen von 2009 und auch 2012 längst kein auffälliger Wert. Die Bundesagentur beobachte freilich die Entwicklung zur Kurzarbeit. Doch kümmerten sich Arbeitsagenturen und Jobcenter auch stark um die, die gar keine Arbeit haben. Und das schon länger. Im Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit gäbe es denn auch Erfolge zu vermelden. So sei die Zahl der Langzeitarbeitslosen gegenüber November vergangenen Jahres von rund 765.000 auf knapp 700.000 zurückgegangen.
Der Erfolg resultiert aus der Präventionsarbeit im SGB III. Es ist einfach gut, wenn Leute nicht erst langzeitarbeitslos werden, damit es nicht so schwer wird, ihnen zu helfen.
Und diese Entwicklung werde sich noch weiter verbessern, wenn das noch junge Teilhabechancengesetz erst greife. Das meint Christiane Schönefeld, die seit September als neues Mitglied dem Vorstand der Bundesagentur angehört. Man sehe, sagt Schönefeld,
bei der Wirkung im Teilhabechancengesetz, dass unsere Situation am Arbeitsmarkt sich deutlich verändert hat. Vor einigen Jahren werden diese Einstellungen nicht erfolgt. Und insofern sehen wir das recht optimistisch, dass auch für mehr Langzeitarbeitslose Chancen am Arbeitsmarkt entstehen, eher als in den vergangenen Jahren, wo man dann eben auch Menschen lieber eingestellt hat, die vielleicht weniger Probleme mitbringen.
Zufrieden zeigen sich die Vorstände der Bundesagentur auch mit dem Beschäftigungswachstum. Zwar wachse das nicht mehr so dynamisch, aber es zeige sich, dass nach wie vor Fachkräfte stark gefragt sind. Die Arbeitsagenturen hätten überdies die Förderung der beruflichen Weiterbildung deutlich ausgebaut.
Stanislaus Kosakowski war das. Der Verbraucher ist nicht unbedingt ein rationales Wesen. Er verhätschelt sein Haustier und isst das Schnitzel vom Schwein aus der Massentierhaltung. Er findet die schlechte Luft in Städten doof und kauft sich trotzdem sein SUV. Und er hat große Sympathien für die Klimaproteste, die gerade heute am Black Friday rund um die Welt gehen. Aber in die Rabattschlacht am Black Friday schmeißt er sich trotzdem mit Wonne. Brigitte Scholz ist zum Konsumfesttag heute.
Viele Verbraucher in Deutschland haben den Black Friday inzwischen fest im Blick. 90% kennen ihn nach einer Umfrage des Einzelhandelsverbands HDE. Das nutzen auch die Händler. Immer mehr bieten an diesem Tag als auch am folgenden Cyber Monday Rabatte an. Die Produkte sind an diesen Tagen nach Untersuchungen des Vergleichsportals Bialo im Schnitt um 6% günstiger. Die Umsätze an beiden Tagen sind jedenfalls in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Für dieses Jahr rechnet der HDE mit einem Plus von 3 Milliarden Euro, gut einem Fünftel mehr als 2018. Wie viel davon im stationären Einzelhandel und wie viel online erwirtschaftet wird, das trennt der Verband nicht, sagt dessen Sprecher Stefan Hertel. Den Umsatz an beiden Tagen könne man auch nicht vom Weihnachtsgeschäft trennen, denn für den Einzelhandel laufe das schon seit Anfang November.
Natürlich stellen wir aber fest, dass viele Geschenkeeinkäufer gezielt auf den Black Friday zusteuern, auch das ein oder andere vorziehen als Kauf, was sie sonst knapper vor Weihnachten als Geschenk gekauft hätten. Insgesamt darf man aber auch feststellen, dass die Umsätze ja trotz des großen Anstiegs der Bekanntheit und der Umsätze zu Black Friday nicht insgesamt sinken, sondern steigen. Es ist also kein Nullsummenspiel in diesem Sinne auch.
Wichtig auf jeden Fall, so sagen Verbraucherschützer, kühlen Kopf bewahren, nur Dinge kaufen, die wirklich nötig sind, Preise vergleichen und nur bei seriösen Online-Händlern kaufen. Neben den höheren Umsätzen sind natürlich auch die Daten der Verbraucher für die Händler wertvoll, denn die helfen bei der individuellen Kundenansprache. Die Daten seien für die Händler zwar angenehm, meint Matthias Urbach vom Verbraucherportal Finanztipp, aber
ich würde nicht sagen, dass der Versuch, besonders viele Kundendaten zu akquirieren, jetzt einer der Gründe ist, warum am Black Friday so viel Rabatt gegeben wird. Das hat einfach eine Eigendynamik gewonnen. Am Black Friday machen inzwischen so viele Händler bessere Angebote, dass einfach jeder mitziehen muss.
Der Black Friday sei einfach zu einem wichtigen Marketinginstrument geworden, sagt HDE-Sprecher Hertel.
Es geht darum, diesen Anlass dafür zu nutzen, dass die Kunden erstens den Händler zum ersten Mal vielleicht auch wahrnehmen, zu Neukunden werden oder aber eben im harten Konkurrenzkampf mit den anderen Händlern die Kunden bei sich zu behalten, die Stammkunden davon zu überzeugen, dass man eben wirklich die besten Angebote hat, auch zu solchen Anlässen.
Das beste Angebot findet man aber nicht unbedingt auf den mobilen Geräten, hat Georg Trüber von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen bei Stichproben entdeckt. Denn dort würden die Preisreduzierungen nicht immer sofort umgesetzt.
Eventuell bezahlt jemand beim Händler, der parallel kauft, am Festnetz-PC weniger als am Handy. Da ist der Tipp, dass man das kurz überprüft. Da gibt es die Einstellungen Desktop-PC aktivieren. Es ist zu empfehlen, wenn man größere Summen ausgibt, ob diese Preise dann wirklich mitgezogen sind und dass man da nicht dann unnötig zu viel zahlt.
Das war der Beitrag von Brigitte Scholtes und mit dem Black Friday geht es in den Frankfurter Börsensaal. Jetzt zum Wochenschluss. War das so ein Ort für Konsumlustige? Jan Plate, was hat denn die Kauflaune so befördert und ist das überhaupt so geblieben?
Also auch wenn US-Präsident Donald Trump ja ein Gesetz zur Stärkung der Protestbewegung in Hongkong unterzeichnet hat, die Anleger scheinen eben überwiegend dann doch zu hoffen, dass die Verhandlungen zwischen China und den USA nicht allzu sehr gestört werden. Das ist im Moment das wichtigste Thema für die Börsen. Ansonsten eben auch, dass die Zinsen der Notenbanken wohl niedrig bleiben und dann die ersten Zahlen aus dem Einzelhandel vom Black Friday, diesem Konsumtag, was das vielleicht über das Weihnachtsgeschäft aussagt. Der DAX jetzt im Moment zwar kaum verändert bei 13.240 Punkten, aber über die Woche gibt es für den DAX eben doch ein Plus von gut einem halben Prozent.
Ganz besonders beliebt heute sind die Aktien von E.ON. Dahinter steht eine Geschichte aus Großbritannien. Welche?
Ja, in Großbritannien wird bei der schwächelnden Tochter Npower aufgeräumt und durchgegriffen. Und außerdem hat der Energieversorger E.ON das operative Gewinnziel für das Gesamtjahr angehoben. Und deswegen die Aktien von E.ON, die steigen um 3,5%. Weitere Gewinner im DAX sind SAP, Wirecard oder auch Adidas.
Die Autolobby bekommt eine neue Chefin und Daimler. Wir haben kurz berichtet, Daimler präzisiert die Stellenabbaupläne. Wie kam das an?
Na, also es war ja für die Autobauer mal wieder die Woche der Sparpläne. Arbeitsplatzabbau wurde verkündet, jetzt dann eben auch von Daimler. Zumal sich bei Daimler die Aufarbeitung des Mercedes-Abgasskandals wohl weiter hinzieht. Wie der Spiegel berichtet, hat Daimler selbst dem Kraftfahrtbundesamt zwei weitere möglicherweise unzulässige Abschalteinrichtungen gemeldet. Und die Aktien von Daimler doch heute etwas auffällig. Deutlicher im Minus mit einem Abschlag von 1,5%, während zum Beispiel die Papiere von Volkswagen oder BMW jeweils nur rund 0,5% nachgeben. Ansonsten weitere Verlierer im DAX sind zum Beispiel der Autozulieferer Continental, der Spezialchemiekonzern Covestro oder auch die Heidelberg Zement.
Und unter den Nebenwerten, da fällt wieder Osram auf.
Ja, die Aktie mit einem Minus von 0,5%. Da ist die Frage, ob die Übernahme durch die österreichische AMS vielleicht doch scheitern könnte.
Euro, Anleihen und Goldpreis hätten wir zum Schluss.
Der Euro notiert bei $1.1015. Deutsche Staatsanleihen weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,37%. Und der Goldpreis gibt $5 noch oben drauf auf $1.460.
Jan Platte war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Anne Seidel. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.